Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und darüber sprechen wir gleich hier bei Fazit. Apocalypse Now, der Film, in dem sich die Helikopter zur Wagner-Walküre zum Angriff formieren. Vor 40 Jahren kam dieser Filmklassiker von Francis Ford Coppola in die Kinos und jetzt wieder. Für ganz kurz. Wie aus einer Schenkung ein Ausstellungskonzept wird, hat uns der Galerist und Kunstsammler Alexander Schröder erzählt. Seine Werke hängen jetzt im Kölner Museum Ludwig. Und große Namen, aber nicht nur großartige Inszenierungen. Ein Blick auf das Musik-, Tanz- und Theaterfestival in Athen und Epidaurus.
Hi, I'm Francis Coppola. And that's exactly what's going to happen to me. I'm going to present for you Apocalypse Now in what I feel, after knowing the film very well and living with it these 40 years, what would be the very best form and version for you to see.
Ja, das ist das, was er uns anbietet, der große Francis Ford Coppola, eine neue Version von Apocalypse Now, und zwar die beste, wie er sagt. Morgen Montag, das ist ungewöhnlich, kommt dieses Meisterwerk in die deutschen Kinos. Es läuft da dann auch nur einen einzigen Tag. Und zwar in dieser, wie der Meister es selbst gerade genannt hat, besten Version. Dieser 40 Jahre alte Klassiker über den Irrsinn des Kriegs liegt nämlich nun als sogenannter Final Cut vor. Und unser Filmkritiker Matthias Dell ist im Studio. Hallo erstmal.
Hallo.
Also bevor ich frage, was ist ein Final Cut, frage ich erstmal, braucht ein Filmklassiker wie Apocalypse Now überhaupt eine neue Version?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie erinnert uns natürlich daran, was das für ein bedeutender Film ist. Und ich muss auch sagen, er ist irgendwie gut gealtert. Das ist nicht bei jedem Film so, den man nach Jahrzehnten wieder sieht. Es gab ja auch ein Gespräch in unserer Filmsendung Vollbild dazu, der nochmal den ganzen Kontext des Filmes gewürdigt hat und vor allem den Film als Film. Es ist, wie gesagt, also ein Film über den Krieg, der wahrscheinlich größer nicht denkbar ist und auch irrsinniger mit der ganzen Produktionsgeschichte und so weiter, auch diesem wahnsinnigen Auftritt von Marlon Brando, auf den der Film 2,5 Stunden lang zusteuert. Aber ob es da wirklich jetzt die neue Version für gebraucht hätte, das möchte ich vielleicht bezweifeln.
Ja, und diese jetzige Version ist ja auch schon die dritte, die Francis Ford Coppola von Apocalypse Now gemacht hat. Also es gab diese Originalfassung von 1979, dann gab es 2001 die deutlich längere Version, Apocalypse Now Redux hieß die. Und was bringt denn jetzt der sogenannte Final Cut Neues?
Na, der ändert die Länge, das ist der Hauptunterschied eigentlich. Also es gibt sogar fast noch eine vierte, könnte man sagen, weil es gab 1979 beim Festival von Cannes, wo der Film auch gewonnen hat, gemeinsam mit Volker Schlöndorffs Die Blechtrommel. Da gab es so eine unfertige Version, dann hat Coppola später im Jahr die Originalfassung, die 2,5 Stunden lang ist, ins Kino gebracht. Und dann gab es eben 2001 die Möglichkeit, ganz viele Szenen, die gedreht waren, zum Beispiel die französische Kolonie oder auch so einen irren Playmates-Auftritt, doch wieder in den Film reinzunehmen. Das heißt, diese zweite Fassung war dann 50 Minuten länger und jetzt ist der Final Cut eben in der Mitte 3 Stunden lang, und Coppola hat das auch immer so schön begründet mit so einem hübschen Bonmot, von wegen, die eine ist irgendwie zu kurz, die andere ist zu lang und jetzt haben wir praktisch genau das Richtige. Ob das jetzt wirklich so ist, darüber können bestimmt Liebhaberinnen und Editionswissenschaftler trefflich streiten, dass man jetzt sagt, die eine Szene ist doch wieder raus und die war drin und so weiter. Da würde ich sagen, geht es letztendlich so ein bisschen an dem Punkt vorbei, weil ich glaube, dass der eigentliche Grund dafür gar nicht so sehr der innere Antrieb des Regisseurs ist, sondern eher der äußere Anlass, 40 Jahre Jubiläum und eben vor allen Dingen die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt.
Ja, kommt vielleicht in 10 Jahren dann die nächste Version.
Das kann gut sein.
Also vielleicht ist es so ähnlich, wie wenn so Popmusikalben nochmal so digitally remastered erscheinen. Diese neue Apocalypse Now-Version scheint ja auch aufwendig restauriert worden zu sein. Da steht dann so was Komisches wie irgendwas mit 4K und Dolby Atmos. So wird der Film jedenfalls beworben, ne?
Genau, das ist so ein bisschen wie beim Autoquartett. Es geht sehr viel um Zahlen. Das sind diese aktuellen Standards für Bild und Ton. 4K oder 4K meint jetzt übersetzt, um es mal kurz auszuführen, die Anzahlung der horizontalen Bildpixel, das sind dann eben 4000. Und wenn man das mal vergleicht, dann ist es eben so, dass es bei früheren HD-Formaten 1000 waren, bei einer DVD irgendwie 500 und bei dem VHS-Video 240. Mhm. Da kann man sich natürlich vorstellen, das ist klarer und genauer und so
weiter. Sieht man das?
Das sieht man, glaube ich, der großen Leitwand schon, obwohl ich glaube, auch ein ungeübteres Auge kann dann auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden, was jetzt wirklich noch der Gewinn ist von eben 4K im Vergleich zu einer sehr guten HD-Version. Mhm. Das ist auch bei den Video-Editionen oder bei den DVD-Editionen, die es schon gibt, so, dass man das eigentlich an den Schärfebeispielen, wo man es gut sehen kann, da gibt es am Anfang so ein Sony-Tonbandgerät, auf dem die Stimme von Kurtz abgespielt wird. Das wurde, als ich in Bologna war, dem Archivfestival, wurde das zum Beispiel als ein Beispiel dafür gezeigt, wie klar da jetzt alles ist. Aber wenn man sich dann die alten DVDs sowohl von dem Original als auch von dem Redux anschaut, dann ist das auch schon sehr, sehr klar in diesen Bildern. Das heißt, es ist natürlich richtig, das irgendwie zu machen, weil logischerweise auch kein Mensch mehr VHS hat. Das heißt, man muss die Sachen irgendwie updaten. Aber das war in Bologna auch interessant, dass dann zum Beispiel jemand über einen anderen Film sagte, Easy Rider, der ist nur noch mal 10 Jahre älter. Da gab es zum 40. eine neue Version und zum 50. wurde noch mal remastered. Und da meinte dieser Mensch von Columbia, also kein ganz unwichtiger Restaurator, das wäre für ihn nicht zwingend gewesen.
Aha. Okay, also wurde diese neue Version, der Final Cut, der jetzt einen Tag lang im Kino läuft, vor allem für den Heimkinomarkt gemacht, ja?
Das kann man so sagen, und dann ist das nochmal interessant zu sehen, welche Rolle das Kino, für das der Film ja eigentlich gemacht worden ist. Und es kommt ja aus einer Zeit, dieser Film als Hollywood so interessant und beweglich war, wie vielleicht nicht mehr so oft danach oder heute vielleicht auch nicht, wo das eher bei Netflix oder auf diesen Streaming-Sachen passiert, nämlich der Zeit des New Hollywood. Dass also der Film fürs Kino gemacht wurde, und heute ist das Kino eigentlich nur so eine Art Werbeplattform dafür, dass dann ab August die Blu-Rays gekauft werden können. Und ich finde aber schon bemerkenswert, wie viel doch Aufwand und Druck dahinter steckt, weil der Film kommt mit 160 Kopien, wie man immer noch sagt, obwohl es ja nur noch DCPs sind, also irgendwelche Files, die da gespielt werden, in die deutschen Kinos. Und das ist verglichen schon gar nicht so wenig, weil so Arthouse-Filme zum Beispiel mit 60 Kopien starten und Blockbuster ungefähr mit 600. Also man kann schon sehen, dass da ein Wille da ist, dem Film nochmal Bedeutung zu verleihen, auch natürlich, um das Geschäft damit zu machen.
Und dann wäre es eigentlich toll, den morgen im Kino zu sehen und nicht zu Hause auf dem Sofa, oder?
Das kann man machen. Wie gesagt, es gibt in sehr vielen Kinos in Deutschland die eine Abendvorstellung, weil mehrmals am Tag kann man diesen 3-Stunden-Film ja auch nicht spielen.
Matthias Dell über die neue, wie wir eben gehört haben, insgesamt 4. Version von Apocalypse Now, die morgen einen Tag lang im Kino gezeigt wird und dann in restaurierter Fassung zu Hause auf dem Großbildschirm angeschaut werden kann auf Blu-ray. Die 90er Jahre waren für die Kunstszene in Berlin und in Köln besonders einschneidend. In Berlin konnte viel Neues entstehen. Es gab Räume und Kreativität en masse. In Köln wurde die etablierte Szene durch einen neuen Zugang zur Kunst aufgebrochen. Es entwickelten sich kollektive und alternative Ausstellungsräume. Der Galerist und Sammler Alexander Schröder studierte damals Kunst in Berlin und gründete noch während des Studiums die Galerie Neu. Und jetzt hat er rund 30 Arbeiten dem Kölner Museum Ludwig geschenkt, zu sehen in der Ausstellung Familienbande. Guten Abend, Alexander Schröder.
Guten Abend.
In dieser Ausstellung sind ja nicht nur Werke Ihrer Sammlung zu sehen, sondern auch noch solche aus der Sammlung des Museums.
Genau. Das macht sozusagen inhaltlich Sinn. Also das Museum hatte da einige Bruchstücke oder aber auch tolle Arbeiten, und die konnte ich dann mit Arbeiten aus meiner Sammlung gut ergänzen. Zum Beispiel den amerikanischen Künstler Tom Burr, der hatte das Museum bereits eine große Arbeit, und die konnte ich mit einer guten Fotoarbeit dazu fügen und das damit ergänzen. Oder eine Rauminstallation von Christian Philipp Müller, wo ich dann auch noch weitere Arbeiten dazugeben konnte.
Das Ganze nennt sich Familienbande.
Genau, das ist ein ganz schöner Titel, der sozusagen so ein bisschen die Stimmung der Zeit damals so widerspiegelt, nachdem eben aus diesen verschiedenen großen Galerielagern und der Malerfürstenattitüde sich eben ein neuer Künstlertypus zusammenbildete und herauskristallisierte, ging es eben darum, dass es auch galerieübergreifend gemeinsame Projekte zwischen den Künstlern vor Ort gab.
Und das haben Sie auch betrieben als junger Galerist in den 90ern?
Naja, ich war da ziemlich oft, weil ja die Ausstellungen immer noch da stattfanden. Da gab es die Premierentage, da waren die Galerien, die Museen. In Berlin versuchten wir das Ganze ja gerade erst aufzubauen. Das war zwar auch spannend, aber die richtig guten, großen Ausstellungen und so, die gab es da im Rheinland zu sehen. Und das war natürlich eine sehr aktive Zeit und man hat viel gesehen. Und dann wurde man da sozusagen mit in diesen Bann und mit in diese Familie integriert.
War das denn so eine Zeit, in der sich, sag ich mal, dieser Galerie- und Kunstbetrieb auch so ein bisschen hedonistischer wurde?
Naja, da war ja auch schon wieder eine der vielen Krisen. Das heißt, der Kunstmarkt an sich lag sozusagen am Boden. In Berlin mussten, wie gesagt, neue Strukturen erstmal aufgebaut werden. Die Sammlerstrukturen waren noch irgendwie im Rheinland verortet. Gleichzeitig hatte natürlich Berlin wiederum irgendwie ein extremes Potenzial, dass viele Künstler aus dem Ausland, aus den USA oder eben das Kunstmagazin Artforum große Artikel darüber geschrieben haben, was denn da jetzt sozusagen in Berlin passiert. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Und so haben wir dann eben auch Künstler aus dem Rheinland bei uns ausgestellt. Und dann gab es auch, das ist ja auch immer interessant, wieder eine Gegenbewegung gegen eine große etablierte Messe im Rheinland, die dann einen Ausfallschritt nach Berlin gemacht hat. Und dann wurde das Artforum gegründet. Und später sind dann eben auch die Galerien oder auch Magazine wie Texte zur Kunst eben nach Berlin gezogen, weil es sich dann hier herauskristallisiert hat, dass die meisten Künstler hier vor Ort sind. Und dann kam man auch hierher.
So, und jetzt landet ein Teil der Sammlung Schröder wiederum in Köln. Warum haben Sie es denn dem Museum Ludwig geschenkt?
Zum einen, weil diese Arbeiten teilweise von Künstlern, die in Köln zu der Zeit gearbeitet haben, stammen. Und es passt unglaublich gut in dieses Museum, und zwar auch genau jetzt und nicht erst in 20 Jahren.
Das ist die einfache Antwort. Warum schenkt man überhaupt?
Wenn man Kunst sammelt, fragt man sich natürlich, was man damit dann macht. Und entweder man macht ein Privatmuseum, was ich gut finde, wenn andere Leute das machen. Meins ist das nicht. Ich finde es interessanter, eher die Stücke dahin zu geben, wo sie gebraucht werden können und dadurch einen neuen Anschub oder Impulse auszulösen.
Also völlig altruistisch, ja?
Ja.
Oder schwingt da auch ein bisschen Eitelkeit mit, dass dann eben die Werke, die einen gehören oder gehörten, dann plötzlich wirklich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind?
Na, das ist natürlich schon toll, wenn man, das kann man ja zu dem Zeitpunkt, wo man, das ist ja auch schon fast alles über 20 Jahre her, gar nicht so absehen. Und das ist ja auch nicht von Anfang an so durchgeplant, sondern es ergibt sich. Und wenn man dann sieht, dass solche Positionen sich sozusagen auch einem Museumskontext kunsthistorisch irgendwie wichtig da manifestieren, dann ist das natürlich toll und dann machen die da auch Sinn. Also teilweise sind das große Rauminstallationen, die sowieso immer nur im Lager oder ausgeliehen werden und dann finde ich das besser, wenn sie da ein richtiges, schönes Zuhause haben.
So, und jetzt kommen wir nochmal auf diese Ausstellung zurück, denn was da zu sehen ist ja auch Ergebnis eines langen Prozesses. Es ist nicht so, dass Sie dem Kölner Museum Ludwig eine Liste mit 30 Werken präsentiert haben und gesagt haben, wäre schön, wenn das mal demnächst in einer Ausstellung zu sehen wäre.
Genau, also wir haben vor 4 Jahren angefangen, als der Herr Zivior der Direktor wurde, darüber zu sprechen, was man denn so machen könnte. Da waren erst einzelne Arbeiten im Gespräch und das hat sich dann wieder zerschlagen. Und dann haben wir uns einfach die ganzen Sachen mal angeschaut. Dann hat er gesagt, was er gut findet. Dann habe ich im Gegenzug erwidern können, was ich so gut finde oder denke, was Sinn macht. Dann haben die mir die Arbeiten zu den jeweiligen Künstlern gezeigt, die bei ihnen in der Sammlung ist. Und so hat sich das dann langsam zusammengefügt. Und
da hat man gedealt, ja?
Sozusagen. Dann einigt man sich eben. Das ist schon so ein bisschen wie bei so einem Kartenspiel. Da wird so ein bisschen so hin und her geschoben, die Ausdrucke. Und dann findet man eine gemeinsame Lösung.
Kann man das nennen Konzeptkunst der 90er? Oder wie würden Sie das beschreiben, was da jetzt zu sehen ist?
Auch, aber es gibt, deswegen ist es wirklich lohnenswert, sich das anzugucken, weil es gibt auf der anderen Seite auch eben sozusagen von bestimmten Künstlern wie Kai Althoff und Cosima von Bonin eben deren eigene Sicht auf die Welt und ihre atmosphärische Installationen oder figürliche Annäherungen. Und das wird auch aber schön gegenübergestellt an eben konzeptionelle und Kontextkunst der frühen 90er Jahre mit den Einflüssen von amerikanischen Künstlern wie eben Tom Burr und Rennie Green und Stephen Priener. Und als ganzen Mix gibt es so ein ganz gutes Zeitgefühl. Also es will jetzt ja auch nicht nur eine Bewegung in diesem Sinne irgendwie damit abdecken, sondern ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, dass da trotzdem auch noch so der Charakter des Sammlers rüberkommt und man da einen ganz schönen Überblick bekommt.
Ich finde es interessant, dass man als Sammler die Dinge dann so weggibt. Das Wesen des Sammlers ist ja eigentlich genau das Gegenteil und Sie sind zu jung dazu.
Nein, das finde ich gerade richtig. Also es ist auch befreiend. Also ich finde es ganz toll, wenn ich die Arbeiten da sehe, und wurde ja auch öfter gefragt, ob ich da jetzt irgendwelche schon Reuegefühle empfinde oder so. Aber dem war das gar nicht so. Die sind da wahnsinnig gut präsentiert, in guten Händen. Und ich freue mich darauf, dass die damit weiterarbeiten werden. Und das weiß ich auch. Deswegen sind auch keine irgendwelche Bedingungen dran geknüpft, sondern das sollen die mal schön entscheiden.
Der Galerist und Sammler Alexander Schröder über seine Schenkung ans Kölner Museum Ludwig. Die Werke sind dort bis 29. September in der Ausstellung Familienbande, die Schenkung Schröder, zu sehen. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Wer auf das kulturelle Leben in Griechenland schaut, der tut das seit einigen Jahren auch immer mit dem Krisenblick. Vielen Kulturinstitutionen geht es nicht gut. Auch da wurde gespart bis zum Umfallen. Aber es gibt dieses große Sommerfestival in Athen und Epidaurus, das sich die wirtschaftliche Situation nicht anmerken lässt. 2,5 Monate von Ende Mai bis Mitte August jagt eine Veranstaltung die nächste in den antiken Spielstätten, aber auch inmitten der modernen Großstadt. Es gibt internationale Produktionen und solche der griechischen Theaterszene. Vor allem Theater, aber auch Ausstellungen, Konzerte, Tagungen. Die diesjährige Ausgabe ist die letzte unter der Leitung von Matthias von Harz. Unser Reporter Gerd Brendel war an aufregenden Orten, hat Aufregendes gesehen, aber auch ganz Konventionelles.
Athen im Sommer. Die halbe Innenstadt ist an Touristen vermietet. Auf das Airbnb-Zubrot kann kein Athener verzichten. Wer noch nicht in den Ferien auf einer der Inseln ist, geht abends ins Theater oder in einer der alten Lagerhallen entlang der Straße nach Piräus. Piräus 260, einer der wichtigsten Spielorte des Athen Epidaurus Festivals. Hier geben sich zur Festival-Halbzeit internationale Theatermacher und Choreografen die Klinke in die Hand, die auf eine sehr eigene Weise der Glaube an Theater als magischen Raum verbindet. In La Vita Nuova von Romeo Castellucci ist dieser Raum eine Autogarage. Die Wagen sind unter weißem Tuch verborgen. Einer nach dem anderen tauchen die Darsteller hinter den Karossen auf, auch sie in weißen Gewändern. Amateurdarsteller aus Afrika auf der Suche nach einem neuen Leben steht im Programm. Beschwörung würde besser passen. Irgendwann wuchten die 5 eines der Autos erst auf die Seite und dann auf den Kopf. Einer der hohe Priester, Ritter, Schaman lässt den Motor an. Die leerdrehenden Räder eines umgedrehten Wagens, das ist Kunst, die nirgendwo hinführt, belehrt er sein Publikum. Wie wahr. Nicht nur Bühnenzauber, sondern verzaubernd mitreißende Momente, dann am nächsten Abend in Infini von Boris Schamatz, eine Weltpremiere. Schamatz und 5 Tänzer und Tänzerinnen rennen, toben über die Bühne und zählen vor und rückwärts von minus 1000 bis 3 Millionen. Manchmal lassen sich Jahreszahlen heraushören und ein paar spärliche Informationen. 1572 Bartholomäusnacht, 1893 Mao Zedong, 1918 Nelson Mandela, Geschichte als Zahlenrausch. Geschichte in ihrer vollen Bedeutungsschwere begegnet dem Festivalbesucher auf Schritt und Tritt am zweiten Spielort des Festivals, im 2 Autostunden von Athen entfernten Epidaurus. Hier im antiken Theater werden seit den 30er Jahren die antiken Dramen quasi als nationales Weihespiel gegeben. Und zur König-Ödipus-Premiere von Konstantinus Makulakis hat der Ort etwas von einem mediterranen Bayreuth. Ein orthodoxer Würdenträger sitzt in der ersten Reihe neben einem ehemaligen Kulturminister. Der Regisseur hat erfolgreiche Fernsehserien produziert, aber von moderner Medienästhetik keine Spur. Pathos, als wäre der Fernsehregisseur an seinem eigenen Anspruch erstickt. Das Festival ist eben beides. Schaufenster in die Welt und nationales Kulturereignis. Und damit das so bleibt, setzt dessen künstlerischer Leiter Vangelis Theodoropoulos auf Vielfalt. Die ewige Wiederkehr des Unterschieds lautet das Festival-Motto in diesem Jahr. Gefunden hat Theodoropoulos das Motto als Graffiti an einer Athener Häuserwand. Was er damit meint? Erkennen, dass wir anders sind, dass wir uns unterscheiden und trotzdem zusammengehören. Das mag banal klingen, aber ist deswegen gerade in Griechenland nicht weniger wichtig. Deswegen hat der Festivalleiter in diesem Jahr zum ersten Mal nicht griechische Regisseure nach Epidaurus eingeladen. Bob Wilsons Ödipus wurde vor 3 Wochen von der Kritik verhalten aufgenommen. Ob es Ivo van Hove mit seiner Orestie in 10 Tagen besser gehen wird? Zurück im Athen von heute hat die neue konservative Regierung die Archäologin Lina Mendoni zur neuen Kulturministerin und damit zur obersten Chefin des Festivals ernannt. In ihrer ersten Stellungnahme hat sie sich für den Erhalt und die Entwicklung der antiken Städten eingesetzt. Ob da noch Platz für alternative Sichtweisen auf Kultur und Geschichte bleibt? Theodoropoulos zuckt mit den Schultern und schmunzelt. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, Verlängerung offen. Wie, sagt Ödipus? Lasst uns keinen glücklich preisen von den Sterblichen, eh denn er am Ziel des Lebens angelangt, ganz von Schmerz und Leid verschont.
Gerd Brendel über das griechische Sommerfestival in Athen und Epidaurus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Nähe von Ägyptens Hauptstadt Kairo wurden 2 antike Pyramiden wieder für das Publikum geöffnet. Die Knickpyramide von König Snefero, erster Pharao der 4. Dynastie, und eine weitere nahegelegene Pyramide würden das erste Mal seit 1965 für Besucher geöffnet, sagte Altertümerminister Khaled al-Anani. Ägypten versucht seit einigen Jahren, archäologische Entdeckungen im ganzen Land zu vermarkten. Damit soll der Tourismus wieder angekurbelt werden, der durch politische Instabilität und nach mehreren Anschlägen stark gelitten hat. In der ägyptischen Hauptstadt ist ein Museum zu Ehren des verstorbenen Literatur-Nobelpreisträgers Naguib Mahfouz eröffnet worden. Es liegt im historischen Stadtkern Kairos, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Dort spielen auch die meisten von Mahfouz' Romanen. Mahfouz war der erste und bisher einzige arabischsprachige Autor, der den begehrten Literaturpreis erhalten hat. Er gilt als Vater der modernen arabischsprachigen Literatur. Seine aus 3 Romanen bestehende Kairoer Trilogie machte ihn weltberühmt. Den Nobelpreis erhielt er 1988. In dem Museum sind Manuskripte, persönliche Gegenstände und Preise des Autors zu sehen. Mahfouz war 2006 im Alter von 94 Jahren gestorben. Das Staatsarchiv Hamburg hat die digitale Erschließung der dort vorhandenen Auswandererlisten abgeschlossen. Über Hamburg verließen seit Mitte des 19. Jahrhunderts rund 10% aller europäischen Überseeauswanderer den Kontinent. Barbara Becker.
Wie der Senator für Kultur und Medien Carsten Broster sagte, lieferten die Auswandererlisten einen wichtigen Beitrag zur internationalen Familien- und Migrationsforschung und gäben vielen Nachfahren auf der ganzen Welt wertvolle Hinweise über die Herkunft ihrer Vorfahren. Bei Ancestry.de, dem nach eigenen Angaben weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen für Familienforscher, sei die Hamburger Auswandererdatenbank eine der beliebtesten Quellen, heißt es.
Mehrere französische Abgeordnete wollen die Tour de France zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklären. Das wichtigste Radrennen der Welt sei ein globaler Mythos, sagte Parlamentsmitglied Philippe Folliot in einem Gastbeitrag für das Magazin Le Journal du Dimanche. Die Tour verbinde die Liebhaber des Sports, der Geografie, Architektur und Geschichte. Wie die Zeitschrift berichtete, schlossen sich bereits mehr als 50 Parlamentarier aus dem gesamten Parteienspektrum der Forderung an.
Im Mai ist in Südafrika gewählt worden und an diese Wahl, da knüpften sich viele Hoffnungen. Es gab ja einen frisch gewählten neuen Präsidenten, Cyril Ramaphosa, als Reformer gefeiert, aber er stößt schon jetzt an innerparteiliche Grenzen, die er vielleicht nicht überwinden kann. Und es macht sich schon wieder Hoffnungslosigkeit breit. Proteste sind wieder an der Tagesordnung, eskalieren teils in Gewalt. Wütende Bürger demonstrieren gegen korrupte Lokalpolitiker für Strom, Wasser und menschenwürdige Unterkünfte, für eine gerechte Landverteilung und gegen die ausufernde Kriminalität. Leonie March hat einen Künstler getroffen, der diese Proteststimmung in seinen Bildern aufnimmt. Er heißt Asanda Cooper.
Ein Protest, wie er in Südafrika fast täglich stattfindet. Die Menge skandiert, singt, setzt sich in Bewegung, auf Kollisionskurs mit der Polizei. Steine fliegen, Barrikaden brennen, ein Tumult bricht aus. All das klingt im Kopf des Malers Asanda Cooper nach.
Wenn ich eine Menschenmenge male, dann höre ich ihre Stimmen. Ich versetze mich in die Situation und spüre die Energie. Man sollte meinen Bildern zuhören, statt sie nur zu betrachten.
Gesichter sind in dem Getümmel ebenso wenig zu erkennen wie einzelne Stimmen. Es geht um das Kollektiv, nicht um das Individuum. Dutzende Figuren, skizziert mit dynamischen Pinsel, Tusche oder Kohlestrichen. Teils überlappend, ausradiert, übermalt. Sie strahlen etwas Unmittelbares, Dringliches aus. So wie die Proteste selbst. Auch heute, nach Ende der Apartheid, würden viele Bürger im Kern Grundrechte einfordern, sagt der Künstler.
I think South Africans were just told 1994
wurde uns Südafrikanern gesagt, ihr seid jetzt frei. Aber für mich ist Südafrika bis heute kein wirklich freies Land. Die Gesichter in der Regierung haben sich zwar verändert, aber das System ist in vielerlei Hinsicht geblieben. Die Menschen, die früher arm waren, sind es heute noch. Es gibt keine wirtschaftliche Freiheit. Die Situation hat sich aus meiner Sicht nicht geändert. Vielleicht sogar verschlechtert.
Entsprechend düster wirken seine Bilder. Vor allem jene, die nach dem sogenannten Massaker von Marikana entstanden sind. Dem brutal niedergeschlagenen Streik, bei dem 2012 Dutzende Bergarbeiter von der Polizei erschossen wurden. Viele stammten aus der ländlichen Ostkap-Provinz, so wie Asanda Cooper selbst.
Ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist während der Apartheid von der Polizei getötet worden. Ich fühle mich also wie einer von ihnen. Viele von uns kommen aus dem Ostkap nach Johannesburg, um nach Arbeit und einem besseren Leben zu suchen. Dabei sind die Verhältnisse dort oft schlechter.
It's even worse for me.
Der 38-Jährige schätzt sich glücklich, dass er Kunst studieren konnte und heute davon leben kann. Aber ganz in der Nähe seines Ateliers in der Innenstadt von Johannesburg schlafen Obdachlose auf den Bürgersteigen, am Stadtrand wachsen Siedlungen aus Blechhütten. In Politiker setzt der Künstler, so wie viele Südafrikaner seiner Generation, keine Hoffnung.
Everyone is just like chasing for power.
Denen geht es nur um Macht, um einen Sitz im Parlament und ein schickes Leben. Zwar haben wir gerade wieder eine neue Regierung gewählt, aber wir geben nun schon seit 25 Jahren unsere Stimme ab und trotzdem verbessert sich nichts. Die einzige Hoffnung, die ich habe, liegt in den Menschen selbst.
Ein Symbol dieser Hoffnung sind sparsam verwendete leuchtende Farben und Vögel, die auf vielen seiner Bilder aus den Protestszenen in den Himmel aufsteigen.
Sie symbolisieren die Freiheit. So wie sie sollen die marginalisierten Bevölkerungsgruppen aus ihrem Käfig ausbrechen und zu freien Individuen werden. Meine Arbeit soll sie ermutigen, die Dinge in die Hand zu nehmen, um ihre Lage zu verbessern. Proteste können in diesem Kontext Debatten anstoßen, um Lösungswege aus der Ungleichheit unserer Gesellschaft zu finden.
Dabei geht es dem Künstler nicht nur um lautstarke Demonstrationen auf der Straße, sondern auch um einen Mentalitätswandel. Statt zusammenzuarbeiten, gäbe es leider viel Missgunst untereinander. Asander Cooper greift in seine Jackentasche und holt eine Metallplatte heraus, auf die ein dicker Nagel gelötet ist.
Als ich eines Morgens von meinem Heimatort nach Johannesburg aufbrechen wollte, habe ich das unter meinem Autoreifen gefunden. Ein deutliches Zeichen von jemandem, der mir meinen Erfolg nicht gönnt. Mit Eifersucht und Hass jedoch werden wir die Freiheit und den Frieden, von dem wir träumen, nicht erreichen.
Vor diesem Hintergrund sind seine Bilder von Menschenmengen, die wie eine Einheit wirken, auch eine Sehnsucht nach mehr Solidarität. Ein Appell, in schwierigen Zeiten zusammenzustehen.
Leonie March über den südafrikanischen Künstler Asander Cooper. Frei Otto, der Mann, der die Olympiadächer in München schuf, zählt zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Posthum wurde ihm ja sogar der Pritzker-Preis verliehen. Eine solche Ehrung bedeutet jedoch nicht, dass Bauwerke von ihm auch vor dem Abriss geschützt sind. Lange war zum Beispiel die Zukunft der sogenannten Multihalle in Mannheim offen. Wir haben hier im Programm darüber mehrfach berichtet. Diese Multihalle wurde für die Bundesgartenschau 1975 errichtet, 1998 unter Denkmalschutz gestellt und 2016 sogar der Abriss beschlossen. Das wäre dann der Abriss der größten Holzgitterschalenkonstruktion der Welt gewesen. Aber nun ist das Unheil abgewendet. Und einer, der sich stark gemacht hat für die Rettung, das ist Georg Frachiliotis, Professor für Architekturtheorie in Karlsruhe und Leiter des Frei-Otto-Archivs. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum war es Ihnen denn so ein Anliegen, dieses Gebäude zu bewahren?
Zum einen haben wir es tatsächlich mit einem Jahrhundertbauwerk zu tun, was die Architektur, was die Landschaft, aber vor allen Dingen auch was den Ingenieurbau angeht. Frei Otto hat mit der Multihalle tatsächlich ein extrem innovatives fliegendes Dach konstruiert, was es so nirgendwo auf der Welt ein zweites Mal gibt. Zum anderen, und das sind zwei etwas komplexere Gründe, haben wir relativ schnell verstanden, dass dieses Dach, diese Konstruktion nicht einfach nur eine Holzgitterschale ist, sondern in dieser Holzgitterschale, in dieser Struktur auch ein Stück Gesellschaftsutopie der 70er Jahre vorhanden ist. Und um das ging es uns natürlich auch. Also der Traum und die Vorstellung und die Idee einer offenen Gesellschaft, mit der Frei Otto damals auch angetreten ist, als er dieses Bauwerk entworfen und konstruiert hat, zusammen mit dem Mannheimer Architekten Karl-Friedrich Mutschler. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich das, was Architektur immer braucht, nämlich zu einem Diskursobjekt zu werden. Das heißt, je mehr man über Architektur spricht, desto stärker wird sie auch.
Das ist so ein amorphes Gebilde, das da im Park in Herzogenried liegt. Sie haben das jetzt gerade schon erwähnt, diese Holzgitterschalenkonstruktion ist ja auch ein sehr langes Wort, gibt es nur einmal auf diesem Erdenrund. Wieso eigentlich? Ist das eine Frei-Otto-Erfindung gewesen? Ja?
Im Grunde ist dieser Bau, der zwischen 1970 und 1975 entworfen und konstruiert wurde, ein Baustein einer langen Suche von Frei-Otto, die in den 50er Jahren begann und eben auch bis in die 80er, 90er weiterging, nämlich nach innovativen Konstruktionsmöglichkeiten. Frei-Otto war ein Vertreter des sogenannten Leichtbaus. Das heißt, er hat auch im ökologischen Sinne tatsächlich sich mit Konstruktionsformen, mit Architekturen beschäftigt, die im Sinne der Natur und im Sinne des Tragwerks leicht und ökologisch sind. Und wenn man das in dieser langen Reise von Frei Otto betrachtet, dann ist die Multihalle eigentlich eines seiner wichtigsten Bauten gewesen.
Da hat nie jemand drüber geredet vorher.
Ja, das ist etwas, was in der Gesellschaft ab und zu vorkommt, dass Gebäude in einen Dornröschenschlaf fallen und man sie nach einigen Jahren wieder wachküssen muss.
Es ist die Sanierung vor wenigen Tagen beschlossen worden. Wie ist es Ihnen denn gelungen, das wieder wachzuküssen? Also die öffentliche Meinung, die war ja eine lange Zeit mehrheitlich so auf Abriss eingestellt, oder?
Richtig. Und die öffentliche Meinung, gegen die man nicht einfach nur ankämpfen kann im platten Sinne, wenn man eine andere Meinung hat, sondern man muss im Grunde der Öffentlichkeit die Komplexität und auch die Qualität von Architektur regelrecht beibringen. Und das kostet Arbeit. Am Anfang stand natürlich das Verständnis zu sagen, klar, eine Halle, in der erstmal nichts drin ist und die kostet den Steuerzahler, wie es so schön heißt, ist natürlich auf den ersten Blick etwas, was man nicht braucht oder was eine Stadt nicht braucht. Und was wir im Grunde gemacht haben, wir haben den Nutzen in jeglicher Hinsicht eben das Multi der Öffentlichkeit beigebracht.
Aha, nämlich wie?
Wir haben gemeinsam überlegt, initiiert von der Stadt Mannheim und mit der Unterstützung auch des Oberbürgermeisters, was könnte man mit so einem Stück Architektur anfangen? Was bedeutet das eigentlich? Was ist die Geschichte dieser Konstruktion? Wir haben dann natürlich ganz konkrete Projekte gemacht, wir haben Konzerte gemacht, wir haben Theatervorstellungen organisiert, um der Bürgerschaft auch zu zeigen, hier ist ein Ort des niedrigschwelligen Zugangs zur Kultur und man könnte tatsächlich diesen Ort als einen Kulturort in der Stadt Mannheim reanimieren. Also wir haben Appetit versucht zu schaffen. Und wir haben aber natürlich auch auf der globalen oder internationalen Ebene uns sehr engagiert. Ich habe eine Ausstellung auf der Architekturbiennale 2018 über die Geschichte und die Zukunft der Multihalle organisiert. Dort haben wir Originalmaterialien in Venedig gezeigt und wir haben dort vor Ort eigentlich der großen Bühne der Architektur auf der Biennale nochmal klar gemacht, um was es hier geht. Das heißt, wir haben auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Formaten das Ganze bespielt, reanimiert und damit auch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückgebracht. Mhm. Nicht zu vergessen, die etlichen Vorträge und Diskussionen in Sitzungen in der Verwaltung der Stadt Mannheim oder auch im Gemeinderat.
Interessant ist auch, dass die Stadt Mannheim sich entschieden hat, 2023 wieder eine Bundesgartenschau genau an diesem Ort zu eröffnen, also quasi eine Wiedereröffnung. Das ist ja für eine BUGA-Konzeption sehr ungewöhnlich, oder?
Ich glaube, man hat verstanden, dass man vielleicht an den Optimismus und auch an die Innovationskraft der damaligen BUGA wieder anknüpfen kann. Die BUGA 75 gilt ja mit zu den erfolgreichsten BUGA-Ausstellungen überhaupt. Das Geheimnis war relativ einfach. Man hat nicht einfach nur Blümchen gezeigt, sondern man hat eigentlich versucht, die Gesellschaft und die Stadt von morgen spekulativ vorzustellen. Wie könnte so etwas aussehen? Was heißt Wohnen in der Zukunft? Was heißt Öffentlichkeit in der Zukunft? Das sind alles Fragen, die in den 70er Jahren in Mannheim angeschnitten wurden. Und ich glaube, heute ist genau die richtige Zeit, um solche großen Fragen wieder aufzunehmen. Insofern glaube ich, ist das eine richtige Bewegung. Die Multihalle wird natürlich nicht eins zu eins wieder die Prominenz erreichen, die sie 75 hatte. Dazu ist die BUGA 23 verteilt im Stadtraum der Stadt Mannheim. Aber sie wird ein sogenannter Satellit der BUGA 23 sein.
Georg Frachliotis, Professor für Architekturtheorie in Karlsruhe, war das über die Sanierung der Multihalle von Frei Otto in Mannheim. Vielen Dank und herzlichen Dank. Glückwunsch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der 9. Oktober 1989 ist der symbolische 14. Juli der Ostdeutschen Revolution, schreibt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mischt sich damit in den Streit um Bedeutung wie aktuelle Deutung der Herbstereignisse jenes Jahres ein. Sein Artikel ist eine Ergänzung zur Sicht auf die Freiheitsrevolution des Soziologen Detlef Pollack, die er am 12. Juli veröffentlicht hatte. Kowalczuks Anklage lautet: Nun, 30 Jahre danach, wird versucht, die Geschichte der Revolution umzuschreiben. Es geht um die Frage, ist der Umbruch, die Wende oder die Wiedervereinigung, das mag man nennen, wie man will, gelungen oder nicht. Der Historiker hebt vor allem die Rolle der Bürgerbewegungen als maßgebliche Kraft bei der friedlichen Revolution hervor. Die aber habe Pollack bei seinen Ausführungen ignoriert. Die Forschung sei sich spätestens seit 2009 darin einig, so der Autor, dass der Umbruch in der DDR die wichtigsten Kriterien einer Revolution erfüllte. Die Bürgerbewegungen, auch das sei inzwischen Konsens, waren von entscheidender Bedeutung für die Revolution. Sie boten ein Podium, eine Möglichkeit gemeinsamen Handelns, sie prägten Kultur und Sprache der Revolution und artikulierten ihre Forderungen. Dass Gregor Gysi am 9. Oktober in Leipzig eine Festrede auf eine Revolution halten wird, für die er, so Kowalczuk, nicht nur nichts konnte, sondern gegen die er sich mit allen Mitteln bis zuletzt zu wehren suchte, das sei kein Beitrag zur Versöhnung, sondern das sei Verhöhnung. Ein wenig nach Verhöhnung klingt auch die Überschrift Preußenschlag, zu finden ebenfalls in der FAZ. Fraglich nur, wer hier wen vorführt. Zunächst die Fakten. Das Haus Hohenzollern fordert, wie es bekannt wurde, Schlösser und Kunstwerke, Briefe und Gemälde, Möbel und Aquarelle aus dem Besitz der preußischen Monarchen vom Bund und vom Land Brandenburg zurück. Wir lesen, es geht um mehrere tausend Objekte, die größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg durch die DDR verstaatlicht wurden und nach der Wiedervereinigung in den Besitz der Staatlichen Museen Berlin, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und des Deutschen Historischen Museums übergingen. Und es geht um Immobilien. Über all das ließe sich verhandeln, beschwichtigt Andreas Kilb in der FAZ. Gleichzeitig mute es ihnen seltsam an, dass die Hohenzollern offenbar nicht etwa nach der geschichtlichen Bedeutung einzelner Stücke fragen, sondern dass sie eine 50-50-Beuteteilung vorschlagen, deren Marktwert vorweg zu ermitteln wäre. Das alles, wiederholt der Autor, ist Verhandlungssache, auch wenn der Bund in Gestalt von Monika Grütters die Verhandlungen erst einmal abgesagt habe. Wesentlich unversöhnlicher meldet sich Sven Felix Kellerhoff dazu in der Tageszeitung Die Welt. Er erinnert, schon vor 100 Jahren gab es für diese Fragen keine juristisch befriedigende Lösung. Aus seiner Sicht sei ein diesmal verbindlicher Verzicht der Hohenzollern auf sämtliche Ansprüche über die 1926 übertragenen Vermögenswerte hinaus die einzige gesellschaftlich akzeptable Lösung. Drei Gründe für seinen Vorschlag führt er auf. Bevor er als Fazit formuliert, die Forderungen, wie sie jetzt öffentlich wurden, unterminieren das Fundament der demokratischen Gesellschaft. Gefallen hat uns eine Überschrift im Tagesspiegel unter Ludwigs Lust, geschrieben in zwei Wörtern, erfährt man nichts über das bedeutende gleichnamige Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, sondern Frederik Hansen breitet aus, was die Berliner Orchester im Beethoven-Jahr planen. 2020 jährt sich der Geburtstag des Komponisten zum 250. Mal und dann wird, so das Versprechen, ganz groß gefeiert. Kirill Petrenko, der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, startet mit der Ode an die Freude seine Amtszeit schon in diesem Sommer am 23. August. Tags darauf erklingt das Werk bei freiem Eintritt für alle vor dem Brandenburger Tor.
Fazit: Die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht.